Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch den 1. Petrusbrief. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Welche Gemeindeleiter wir uns wünschen. Nun, so lautete der Titel von einem einem Blogbeitrag, den ich gestern Abend noch am späten Abend quasi hindurchging, meine E-Mails zu löschen und manche gute Blogbeiträge zu lesen oder so. Und ich stutzte einen Augenblick, weil der Titel war ein wenig komisch, insbesondere da ich mich gerade mit dem Thema auseinandergesetzt hatte für die Vorbereitung von heute. Welche Gemeindeleiter wir uns wünschen. Also vielleicht hast du auch schon darüber nachgedacht. Und hast gedacht, ich habe gewisse Vorstellungen. Ja, ich wünsche mir meine Gemeindeleiter, die Perfekten, die sollen so und so und so aussehen. Vielleicht hast du schon darüber nachgedacht, meine Bereichsleiter, in denen ich diene, da hätte ich auch gute Vorstellungen und tolle Erwartungen, wie die auszusehen hätten. Vielleicht hast du dies auch über deine Eltern gedacht, wenn du ein Teenager bist oder du hast gesagt, ich habe gewisse Vorstellungen, wie ich mir wünschte, meine Eltern würden sein. Nun, manchmal kann man sich die Leiter, unter denen man dient und lebt, aussuchen und manchmal kann man sie nicht aussuchen. Manchmal kann man sich die Schafe aussuchen, mit denen man dient, und manchmal kann man sich auch die Schafe nicht aussuchen, mit denen man dient. Heute wollen wir uns ansehen, nicht wie Schafe sich ihre Gemeindeleiter wünschen, sondern wir wollen uns ansehen, wie Gott sich seine Unterhirten wünscht. Wir sind im 1. Petrusbrief, wir predigen den 1. Petrusbrief durch, sind mittlerweile im 5. Kapitel angekommen. Ralf hatte das letzten Sonntag über den 1. und teilweise über den 2. Vers gepredigt. Wir wollen die Predigt fortsetzen und uns heute insbesondere ansehen, wie wünscht Gott sich eigentlich, dass seine Gemeindeleiter auszusehen haben, weil schlussendlich ist die Gemeinde die Herde Gottes. Das heißt, nicht die Schafe können Wünsche äußern, wie sie sich wünschen, ihre Gemeindeleiter sollten bitteschön auszusehen haben, sondern Gott hat Wünsche, weil es die Herde Gottes ist. Nun, Hirtendienst ist kein einfacher Dienst. Und wenn du im Hirtendienst steckst, in unterschiedlichen Bereichen, dann weißt du es. Herrschen fällt einem normalerweise nicht schwer. Aber echter Hirtendienst ist in gewisser Weise mühsame Arbeit. Das weißt du, wenn du es selber tust. Manchmal haben wir ein sehr verklärtes, romantisches Bild von einem Hirten. Aber ich denke, Jakob hat es sehr zutreffend getroffen, als er seinen Hirtendienst gewisserweise zusammenfasst. Als er von Laban, seinem Schwiegervater, flieht und Laban holt ihn ein und dann rechtfertigt sich Jakob und für all das. Und dann fasst er seinen Hirtendienst kurz zusammen. Ich weiß nicht, ob du über den Hirtendienst schon mal so nachgedacht hast, aber Jakob sagte zu seinem Schwiegervater, am Tag verschmachtete ich vor Hitze und in der Nacht vor Frost und der Schlaf floh von meinen Augen. Diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen, deine Mutter Schafe und Ziegen wurden nie ihrer Jungen beraubt und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Nun, ungefähr so ist Hirtendienst. Klingt nicht so sehr nach einer Arbeit, wo du denkst, okay, das ist meine erste Berufswahl, die ich ausüben will. Aber Hirtendienst bringt nicht nur Leid, sondern auch Freuden mit sich. Und das wollen wir uns heute ansehen in dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Wir wollen uns die Aufgaben, die Gefahren und die Freuden des Hirtendienstes ansehen. Das ist das Thema, der Titel der Predigt, die Aufgaben, die Gefahren und die Freuden des Hirtendienstes. Die Empfänger des ersten Petrusbriefes, die befanden sich mitten in einer Feuerprobe. Nun, es hatte sich schon angebahnt unter Nero eine Verfolgung, die immer heftiger wurde. Und kurze Zeit später, im Jahre 64, im Juli des Jahres 64, sollte dann die Christenverfolgung mehr oder weniger ihren Höhepunkt erreichen, als dass der Brand Roms losging und Nero es den Christen in die Schuhe geschoben hat. Nun, Nero und seine Propaganda, die würden es in wenigen Wochen oder Monaten tatsächlich schaffen, die Christen als Feinde der Gesellschaft darzustellen. Sie würden es schaffen, Christen als Feinde Roms anzuschwärzen. Sie würden es tatsächlich schaffen, Christen als Feinde des Fortschrittes und Feinde der Freiheit anzusehen. Und das ganze Reich würde sich gegen Christen erheben. Und angesichts dieser turbulenten Zeit, auf die zurollt wie eine große Welle auf die Gemeinde, braucht jede Ortsgemeinde die Leitung der Hirten mehr denn je, damit sie die Beunruhigten und die bedrängte Herde Gottes weiden soll. Und in diesen Versen, da schreibt Petrus und weist die Hirten, die Gemeindeleiter an und sagt ihnen, ihr habt eine große Aufgabe. Und er ermahnt sie, die Aufgabe nicht zu vernachlässigen, sondern die Herde zu weiden und zu leiten. Gleichzeitig zeigt er ihnen auf, was die Gefahren sind. Und dann tröstet er sie am Schluss in Vers 4 mit der großen Freude des Oberhirten und der kommenden Herrlichkeit. Lasst uns 1. Petrus 5, die ersten 5 Verse lesen. Ich lese zusammenhanghalber auch Vers 1 und 2, über den Ralf schon letzten Sonntag gepredigt hatte. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Und letzten Sonntag hatten wir schon gesehen, dass Petrus in Vers 1 das Vorbild des Hirtendienstes aufzeigt. Wir hatten schon gesehen, dass letzten Sonntag, dass Petrus hier von den Ältesten im Plural spricht. Ralf hatte es letzten Sonntag sehr deutlich gemacht. Das ist Gottes Plan, dass jede Ortsgemeinde von einem ältesten Team geleitet wird. Nicht von einem einzigen Pfarrer, nicht von einem einzigen Pastor, nicht von einem einzigen Ältesten. Der Einzige, der eine Herde alleine weiden kann, ist wer? Der gute Hirte. Und an den kommen wir nicht heran. Er ist vollkommen, deswegen kann er als Einziger alleine seine Herde weiden. Wir nicht. Wir sind noch voller Fehler, Sünden und Mängeln. Und deswegen brauchen alle anderen Hirten ein ganzes Team, eine Mehrzahl von Ältesten. Eine Mehrzahl von Ältesten bewahrt vor Ausgewogenheit. Älteste sind nicht vollkommen, aber in einem ältesten Team werden sowohl die Schwächen als auch die Steckenpferde ausgeglichen. Ich habe Schwächen, die Theo zudeckt. Und andersrum wahrscheinlich auch. Alexander Strauch, er sagte, unser Herr setzte die erste Leitung seiner Gemeinde an. Mit den 12 Aposteln gab uns der Herr eine Mehrzahl von Leitern, nicht einen leitenden Apostel, der von 11 Assistenten begleitet wurde, sondern 12 Apostel, die als Einheit zusammenarbeiteten, um die erste christliche Gemeinde zu leiten und zu lehren. Überall in der Schrift sehen wir, dass eine Mehrzahl von Ältesten da sein soll. Paulus schreibt zu Titus und sagt, ich habe dich aus einem gewissen Grund in Kreta zurückgelassen, nämlich, dass du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Gemeinde bzw. jeder Stadt Älteste im Plural einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Das heißt, da waren Gläubige, die sich versammelten, aber offensichtlich war es noch keine Gemeinde. Und Paulus nennt es keine Gemeinde, weil es keine Gemeinde ist, sondern er sagt nur einfach, in jeder Stadt sollst du sie einsetzen. Die Gemeinde ist erst reif mit einer Mehrzahl von Ältesten. Eine Mehrzahl von Ältesten kann die Last besser tragen, weil die Last auf mehrere Schultern verteilt wird. Und diese Erfahrung, die musste Mose machen. Er konnte die Last des Volkes nicht alleine tragen. Er wurde aufgerieben und das Volk wurde strapaziert. Sein Schwiegervater Jitro kommt zu Besuch und sieht das ganze Drama an. Und er sagt, Mose, hör zu, das geht so nicht weiter. Und dann heißt es in 2. Mose 18, dass Mose einsetzte Älteste über 1000, über 100, über 50 und über 10. Nun, Gott schreibt nicht vor, wie viele Älteste eine Gemeinde haben soll. Vor ein paar Jahren hatten wir das Privileg, unterschiedliche Gemeinden zu besuchen und ein bisschen Einblick zu tun. Da war zum Beispiel eine Gemeinde mit 950 Mitgliedern, die hatte 35 Älteste. Gott schreibt nicht vor, wie viele der Ältesten vollzeitlich, Teilzeit oder nebenberuflich als Älteste sind. Nun, so viele wie notwendig sind, um die Herde zu weiden. Je größer die Herde, umso mehr muss in den Hirtendienst investiert werden. Und Eisen schärft Eisen geschieht nur in einem Team von Ältesten. Eine Mehrzahl von Ältesten dient als Schutz gegen all die sündhaften Neigungen, denen man manchmal so begegnet. Und bevor du auf Tauchstation heute gehst und denkst, okay, ich höre ja zu, das ist ein toller Text für Theo und für Matthias, das ist ein guter Text für das nächste Ältestentreffen, aber warum um alles in der Welt sollen wir eine ganze Predigt, einen ganzen Sonntag, sogar eine ganze Woche des Nachdenkens über die Predigt auf einen Text verschwenden, der auf 98% der Zuhörer gar nicht zutrifft? Nun, du hast recht in gewisser Weise. Der Text ist tatsächlich primär von Petrus an die Ältesten geschrieben, an Theo und mich. Und es trifft in der Tat zu, dass die Predigt zuerst uns beide betrifft. Es ist ein bisschen sonderbar, sich selbst anzupredigen, besonders von der Kanzel. Aber das ist nicht anders wie jede Predigt, wo man sich zuerst immer anpredigt. Ältestenschaft ist aber nicht ein Geheimbund von Illuminaten, wo nur Eingeweihte irgendwie so die geheime Mission kennen, worum es geht. Nein, jeder Gläubige muss wissen, was die Aufgaben, die Gefahren und die Freuden eines Hirten sind. Petrus, er schreibt diesen Brief an die Gemeinde und er fügt nicht einfach noch so einen versiegelten Briefumschlag hinzu und sagt, okay, an die Ältesten, nur von den Ältesten zu öffnen, das ist eure Geheimmission, sondern er schreibt in den Brief, der am Sonntagmorgen vor der ganzen Gemeinde vorgelesen wurde, wahrscheinlich sogar von den Ältesten, und sagt hier, ihr Ältesten, das lest ihr vor am Sonntagmorgen und es betrifft euch. Alle sollen es hören, alle müssen es wissen. Warum? Weil die ganze Gemeinde soll es hören, weil die Ältesten nicht isoliert sind von der Herde, sondern im Gegenteil, die Ältesten sind Teil der Herde. Die Ältesten sitzen nicht in einem zweiten Boot, sondern die Ältesten sitzen im selben Boot mit der Gemeinde. Deswegen formuliert Petrus diesen Abschnitt in den ganzen Brief an die Gemeinde hinein. Gleichzeitig treffen all die Prinzipien, die wir heute ansehen, auf jeden zu. Hör gut zu, auf jeden. Und ich bin überzeugt, in gewisser Weise auch auf dich. Deswegen solltest du nicht auf Tauchstation gehen, noch nicht abschalten und den Wecker auf 50 Minuten stellen oder wie viel auch immer, um dich dann wieder aufzuwecken. Nein, diese Prinzipien, die wir uns heute ansehen, die gelten für jeden, der Hirtendienst ausübt. Egal, ob es welche Form auch immer von Leitung, ob es Älteste sind, aber selbst Hauskreisleiter, wenn du Sonntagsschule tust, den Dienst, dann übst du Hirtendienst aus. Wenn du die Jungschar leitest, dann übst du Hirtendienst aus. Wenn du einen Bereich übersiehst in der Gemeinde, egal welchen, dann übst du Hirtendienst aus. Wenn du Vater oder Mutter bist, als Eltern, dann steckst du zu Hause im Hirtendienst. Und deswegen musst du zuhören, welche Prinzipien Gottes Wort uns lehrt über den Hirtendienst. Hirtendienst ist nicht auf die Ältesten beschränkt. Im Gegenteil, jeder Gläubige übt in gewisser Weise zu einem bestimmten Maß, nicht in dem Maß wie Älteste, aber zu einem bestimmten Maß ältesten Hirtendienst aus. Das sagt Hebräer 10, Vers 25, wo es heißt, dass wir Aufsicht üben sollen. Es ist dasselbe Wort, wie wir hier gleich sehen werden. Dieser Abschnitt ist für bestehende Älteste, für neue Älteste und für alle, die im Hirtendienst sind. Spurgeon, er schreibt in dem Buch Ratschläge für Prediger, wer die Menschenseelen innig liebt, der wartet nicht, bis er zum Prediger ausgebildet ist. Er dient seinem Herrn sofort. Und hier erkennt man, wo auch die nächsten Hirten sind. Das sind die, die die Menschenseelen innig lieben. Und da gibt uns Gottes Wort sogar einen Fahrplan, wo wir und wie wir neue Älteste entdecken. Das heißt, hör gut zu, dieser Text betrifft dich. Nun lass uns beginnen mit den zwei Aufgaben. In Vers 2, da schreibt Petrus, ich habe es ein bisschen, den Bibelvers ein bisschen formuliert, wie er eigentlich wortwörtlich klingt. Er sagt, hütet die Herde Gottes bei euch, Aufsicht übend, das ist ein Partizip, ja, also hütet die Herde Gottes bei euch wie Aufsicht übend. Und er gibt hier zwei Aufgaben eines Hirten, definiert er, nämlich das eine ist hüten oder weiden und das andere ist leiten und Aufsicht üben. Hütet, weidet die Herde Gottes. Nun, hier ist es als ein Verb. Wir haben im Deutschen nur das Wort hüten oder weiden. Eigentlich müsste es heißen, hirtet die Herde Gottes. Also es kommt von dem Subjekt eigentlich von Hirten. Das ist das Wort, das sonst immer mit Pastor wiedergegeben wird. Also deswegen werden auch all diese Begriffe synonym verwendet. Ja, ein Pastor oder der lateinische Begriff oder Ältester oder Hirte. Und der Hirtendienst ist der häufigste Vergleich, wie Gottes Wort die Gemeinde mit einer Schafherde vergleicht. Es ist erstaunlich, wie viele gottesfürchtige Männer einst Hirten waren. Ich weiß nicht, ob du alle aufzählen kannst. Ich habe einige versucht aufzuzählen, beginnend mit Abel, der ein Schafhirte war. Abraham war ein Hirte, Mose war ein Hirte, David, Jakob und vielleicht findest du noch ein paar mehr. Aber in unserer industrialisierten Welt, im Westen insbesondere, sind wir nicht gewohnt, was ein Hirtendienst ist. Wir haben meistens ein bisschen falsche Vorstellungen. Wenn wir heute Schafe auf einer Wiese sehen, wie es mir kürzlich in Altlandsberg ging, erst vor einer Woche, sind wir da lang gefahren. Da waren tolle Schafe, vielleicht habt ihr die auch gesehen, so an der Mühle. Ich fuhr dran vorbei und irgendwie so beim Vorbereiten erinnerte ich mich an dieses Bild und dachte, wo war eigentlich der Hirte? Der war gar nicht da. Die Schafe, die wurden durch einen Stromzaun in Schach gehalten, um nicht abzuhauen. Nun, ich denke, man könnte dieses Bild fast vergleichen mit dem Gemeindeverständnis des 21. Jahrhunderts, wo es keinen Hirten gibt oder er ist irgendwie digital oder irgendwie über Zoom zugeschaltet, aber er ist nicht mehr dort. Ja, das ist nicht ein Hirtendienst, von dem die Bibel redet. Und wir müssen ganz gut verstehen, was meint die Schrift, wenn sie von Hirtendienst spricht. Manchmal neigen wir auch ein bisschen ein zu sentimentales Bild von einem Hirten zu haben. Nun, Schafe zu weiden bedeutet, die Schafe zu kennen, zu wissen, welches sind unsere Schafe. Nun, nebenbei, das ist auch der Grund, warum wir hier bei Leuchtturm so einen großen Wert auf Mitgliedschaft legen. Wir müssen wissen, wer gehört in unseren Stall und wer gehört nicht hinein. Nun, das muss nicht zwingend heißen, dass alle, die nicht zum Stall gehören, gleich reißende Wölfe sind. Aber es könnte tatsächlich so sein, manchmal. Ja, aber wir wollen jetzt nicht davon ausgehen. Aber es ist wichtig, die Schafe zu kennen. Wer gehört zum Stall? Die Schafe zu weiden bedeutet, sich bei den Schafen aufzuhalten, in direktem Kontakt zu stehen. Schaut euch an, Vers 1 und Vers 3 heißt es beides Mal, die Ältesten, die unter euch sind, die unter euch sind. Nun, das bedeutet, die Ältesten sind inmitten der Herde. Die Ältesten können nicht digital oder virtuell irgendwo zugeschaltet sein. Das macht jeden virtuellen Hirtendienst hinfällig. Es gibt keine virtuelle Gemeinde. Es gibt keine Online-Gemeinde. Dein Hirte ist auch nicht irgendein Star-Prediger, den du am liebsten hörst auf YouTube. Das ist nicht dein Hirte, weil er sich nicht bei dir aufhält, sondern deine Hirten sind deine Ältesten in der Gemeinde. Älteste sind nie weit entfernt von der Herde. Nun, das heißt nicht, dass Älteste und mit allen immer Best Friends sein müssen. Das heißt auch nicht, dass Älteste immer die aktuellen Neuigkeiten wissen, die vor sich gehen. Manchmal sind es genau die Ältesten, die zum Schluss als Letzte erfahren, was so manchmal vor sich geht. Aber sie sind unter der Herde. Es heißt, dass Hirten stets unter der Herde sind, in der Nähe der Herde sich aufhalten. Von Ferne kann man Menschen beeindrucken, aber man kann sie nicht beeinflussen. Und das trifft auch auf Mütter und Väter zu. Beeinflussen geht nur aus unmittelbarer Nähe, nicht wenn du weit weg bist. Schafe zu weiden bedeutet, Schafe zu ernähren mit dem Wort Gottes, für sie zu sorgen, sie zu pflegen. Schafe bedeutet, sie zu schützen, insbesondere vor Raubtieren. Nun, wir haben nicht mehr so viele Raubtiere, aber die Schlagzeilen, die häufen sich von Wölfen, die wieder gesichtet werden und Schafe reißen, oder von Bären. Ich glaube, gerade gestern oder vorgestern, wo ein Bär wieder zwei Schafe gerissen hat. Also kommt wieder vor, dass Raubtiere da sind. Und das trifft insbesondere auf den geistlichen Zustand. Deswegen haben wir als Gemeinde ein Glaubensbekenntnis, um uns abzugrenzen, ein Lehrverständnis, um zu wissen, was ist Lehre, gesunde Lehre, was ist Irrlehre? Wo erkennen wir solche, die kommen, um zu rauben und zu zerstören? Schafe essen alles. Und wenn der Hirte nicht aufpasst und nicht weiß, was giftig und nicht giftig ist, dann essen Schafe auch giftige Pflanzen, die auf der Wiese sind. Schafe zu weiden bedeutet, sich bei der Herde aufzuhalten, ihnen nachzugehen, denen, die streunen, ihnen hinterherzulaufen, denen, die sich von der Herde entfernen. Schafe zu weiden bedeutet, gesunde Nahrung ihnen zu geben, kein Junkfood. Das ist so wie bei deiner Mutter, die dir nicht jeden Tag dein Lieblingsessen serviert, nicht wahr? Weil sie weiß, nun, du musst ein bisschen dich ausgewogen ernähren. Es ist ungesund, nur Süßigkeiten zu essen. Und so geben Hirten auch manchmal, müssen sie für eine ausgewogene Diät sorgen. Schafe zu weiden bedeutet, auch dann bei ihnen zu sein, wenn sie meinen, der Hirte wäre gar nicht in der Nähe. Der Hirte weidet nicht nur auf den grünen Auen, sondern er weidet auch, wenn es durch das Tal des Todesschatten hindurchgeht. Psalm 23 ist das großartigste Bild des guten Hirten. Aber auch dort schreibt David von Zeiten der Schwierigkeit. Es gab Zeiten bei David, die waren so dunkel in seinem Leben, dass er den Hirten nicht sah. Er spürte nur den Stecken und starb. Und es war der einzige Grund, dass er wusste, der Hirte muss da sein. Er hat ihn nicht gesehen. Er spürte nur sein Stecken und manchmal die Züchtigung. Auch wenn der gute Hirte weidet, bedeutet es nicht, dass es kein Leid gibt im Leben. Der Herr war ein guter Hirte, als Stephanus gesteinigt wurde. Könnt ihr euch das vorstellen? Er war sein guter Hirte. Der Herr war ein guter Hirte, als Paulus im Gefängnis saß. Der Herr war ein guter Hirte, als Petrus gekreuzigt wurde, als Johannes auf Patmos gefangen war. Der Herr war auch dann ein guter Hirte, als Ananias und Sapphira gerichtet wurden. Der Herr war ein guter Hirte, als die Empfänger des Hebräerbriefes ihr Hab und Gut verloren hatten. Ja, manchmal denken wir nicht immer, was es bedeutet, ein guter Hirte zu sein. Johannes 10 ist ein großartiges Kapitel. Alex hat zu Beginn schon daraus vorgelesen, unglaublich gute Vorbereitung. Da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ein guter Hirte kümmert sich um das Wohl der Schafe, insbesondere, dass sie das ewige Leben, zu dem sie berufen sind, auch sicher erreichen. Und dazu hat Gott Unterhirten eingestellt. Das sagt Hebräer 13, Vers 17 über die Ältesten, sie wachen über eure Seelen, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen mögt. Alexander Strauch, er schreibt in seinem Buch, wo er viel über Älteste, über Apostelgeschichte 20 schreibt, da sagt er, er war lange Zeit in Spanien mit einem Hirten zusammen, sie saßen und er wollte lernen von diesem Hirten und sie haben viel über das Hirtendasein geredet. Und seine letzte Frage nach all dem, was sie geredet haben von Alexander Strauch an den Hirten war, was ist denn das Wichtigste, wenn man alles zusammenfasst, was ist das Wichtigste am Hirtendasein? Der Hirte sagte, man muss die Schafe lieben. Das ist das Wichtigste am Hirtendasein. Diese Lektion bringt Jesus Petrus am See Tiberias bei. Er sagt ihm, Petrus, liebst du mich? Dreimal. Und er antwortet, weide meine Schafe. Das heißt, die Liebe zum Oberhirten drückt sich aus, indem wir für die anbefohlenen Schafe sorgen, sie lieben, sie weiden. Ob du ein Ältester bist, ob du ein Sonntagsschulleiter bist, ob du die Jungscha leitest, Musik, die Küche, welchen Bereich auch immer, ob du Vater oder Mutter bist, Hirtendienst ist deine Aufgabe in einem gewissen Rahmen. Nun kommen wir zu der zweiten Aufgabe, nämlich das Leiten. Petrus sagt, hütet die Herde Gottes bei euch. Und dann sagt er, Aufsicht übend. Das ist die zweite Aufgabe eines Hirten, zu leiten. Das griechische Wort hier ist Episkopos. Vielleicht habt ihr schon mal gehört. Das wird häufig auch für einen Bischof verwendet. Allerdings sind diese Worte synonym, also Ältester, Hirte, Pastor, Bischof, was auch immer. Erst im 2. Jahrhundert fing man an, den Bischof, den Episkopos, über den Ältesten zu setzen und ihm sogar überregionale Aufgaben zuzuteilen. In gewisser Weise war es eine Erfindung von Ignatius, der damit begann, den Bischof über die Ältesten zu setzen. Nein, 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 das ist eigentlich, die Schrift gebraucht es immer als Synonym. Ein Hirte, ein Pastor, ein Ältester, ein Aufseher, all das beschreibt ein und dasselbe Amt, allerdings unterschiedliche Schwerpunkte. Ja, der Begriff Älteste, der fokussiert mehr auf die geistliche Reife, die Erfahrung, die Weisheit. Der Begriff Hirte betont stärker die Aufgabe des Weidens. Der Begriff Aufseher, den wir hier haben, Aufsicht übend, der betont stärker das Leiten und das Verwalten. Wörtlich heißt Episkopos jemand, der aufpasst, jemand, der bewacht. Deswegen ist es sehr zutreffend mit Aufsicht übend oder Aufseher übersetzt worden. In der Odyssee, die Homer geschrieben hat, da gebraucht Homer dieses Wort Episkopos für einen Schiffskapitän, der für die Fracht verantwortlich war. Das Wort Episkopos wird manchmal auch als Vormund gebraucht, ja, jemand, der einen, bis jemand erwachsen ist, der einen Unmündigen für ihn verantwortlich zu sein. Leiten ist Aufgabe eines Hirten. Verantwortung zu übernehmen, die Initiative zu ergreifen, zu leiten. Und in der Gemeinde hat Gott diese Aufgabe den Ältesten übergeben, als Unterhirten. In gewisser Weise wie ein Schiffskapitän, der über viele Meere hindurch navigiert, damit er die Fracht zum Ziel in den sicheren Hafen bringt. Und ein guter Kapitän, der hat schon einige Stürme überlebt, er weiß, wann man die Segel hissen muss und in welche Richtung es gehen soll. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die die Hirten manchmal haben, und ist manchmal zu leiten auf einem Terrain, das man vorher noch nie befahren hat. Und so erging es Josua. Ja, er sollte eine Aufgabe übernehmen, für die er sich absolut unfähig fand. Das hat er noch nie gemacht. Er wusste gar nicht, bin ich dafür ausreichend zugerüstet worden. Das war unmöglich. Aber umso gewaltiger die Aufgabe ist, umso notwendiger ist es, sich in der Gegenwart Gottes aufzuhalten. Und Gott sagt zu Josua in Kapitel 1, Vers 8, dann wirst du Erfolg haben, Josua, wenn du das tust. Ja? Wenn du in Leitungsaufgaben erfolgreich sein willst, musst du vom Oberhirten geleitet werden und wie Maria zu seinen Füßen sitzen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 12, da beschreibt Paulus genau diese Aufgabe. Er sagt, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Ja, das sind Aufgaben der Ältesten. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Weiden und Leiten sind Aufgaben des Hirtendienstes. Ob du Ältester bist, ob du Kinder erziehst, ob du einen Hauskreis leitest, ob du im Dienstbereich bist, wo auch immer, Weiden und Leiten gehört dazu. Auch wenn du die Kinder nur für 60 Minuten zur Sonntagsschule, wenn sie dir anvertraut sind, das ist deine Aufgabe, zu weiden und zu leiten, wenn auch nur für die Zeit. Nun, wie sollen Hirten weiden und leiten? Wie soll das aussehen? Nun, das klärt Petrus in den nächsten Versen. Lass uns Vers 2 lesen, den zweiten Teil. Da sagt Petrus, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. In diesen Versen beschreibt Petrus die drei Gefahren für einen Hirten. Drei Gefahren für einen Hirten. Nun, Ralf hat in der letzten Predigt deutlich gemacht, dass Schafe in Gefahr sind, weil sie sich verirren, weil für sie gesorgt werden muss. Sie sind panisch, sie können sich nicht selbst versorgen. Aber erstaunlicherweise macht dieser Text deutlich, dass auch auf Hirten Gefahren lauern. Warum? Weil sie auch noch Schafe sind. Hirten sind auch noch Schafe, weil sie noch nicht vollendet sind. Und die erste Gefahr, die auf Hirten lauert, ist, dass sie ihre Arbeit aus Pflichterfüllung tun. Die erste Gefahr ist Pflicht. Du tust etwas, nur weil du in der Leitungsposition bist. Und wenn du in einer Leitungsposition bist, dann ist es manchmal so, vielleicht fühlst du das auch, es ist, als würdest du ständig mit einer Zielscheibe auf dir herumlaufen, entweder vorne oder hinten. Ja, eine lebende Zielscheibe für unterschiedliche Leute, auch für Satan. Richard Baxter, er schreibt in einem Buch an Hirten, The Reformed Pastor, ja, das Predigtamt aus Sicht der Puritaner, da schreibt er an die Ältesten und sagt, nehmt euch in Acht, denn der Versucher wird euch heftiger in Versuchung führen als andere Menschen. Er weiß, welche Verwirrung er unter dem Rest der Gemeinde anrichten könnte, wenn er die Leiter vor ihren Augen zu Fall bringt. Er hat das Kämpfen lange geübt, allerdings weder gegen die Großen noch die Geringen, sondern gegen die Hirten, damit er die Herde zerstreuen kann. Nehmt euch in Acht, denn der Feind hat ein besonderes Auge auf euch geworfen. Und wie zutreffend der Vergleich, der jetzt kommt, er sagt, lasst nicht zu, dass er euch benutzt, wie die Philister Simson benutzt haben. Zuerst, um euch eure Kraft zu berauben, dann, um euch die Augen auszustechen und schließlich, um euch zum Gegenstand seines Triumphes und zum Spott zu machen. In wenigen Versen später, da wird Petrus sagen, Satan, euer Widersacher, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Dazu kommen wir in den nächsten Versen im ersten Petrusbrief. Er zielt darauf ab, Hirten und Leiter zu entmutigen, sie faul, sie untreu zu machen, Begierden in ihnen zu schüren, um sie skandalös zu Fall zu bringen. Aber nicht zuletzt tragen Leiter, sind sie eine bewegliche Zielscheibe für unzufriedene Menschen, die himmelhohe Erwartungen haben. Solche, die lieber zuschauen als Hand anlegen. Solche, die beim Zuschauen gute Ratschläge erteilen. Benedikt Peters, er schreibt dazu, der Herr bewahre uns vor diesem nur ärgerniserregenden Tun. Der Herr bewahre seine Versammlung vor solchen gut gemeinten Besserwissern. Ja, das sind Zielscheiben für die Ältesten. Der Hirtendienst, er kann sehr schnell zur Pflicht werden. Die dunklen Wolken der Bürde, die ziehen den Himmel zu, so wie heute, und verdecken den Sonnenschein der Freude. Mit zunehmender Verantwortung wächst die Bürde. Vielleicht bemerkst du das auch beim Dienen in der Gemeinde. Vielleicht bemerkst du das zu Hause. Je größer, je mehr Verantwortung, umso mehr wächst auch die Bürde. Aber Petrus, er sagt, nein, ihr sollt nicht gezwungen, sondern freiwillig dienen. Die erste Gefahr ist, dass der Dienst zu einer mürrischen Pflichterfüllung wird. Eine Pflicht, wo die Freude abhanden kommt. Aber der Herr möchte, dass wir mit einem willigen Herzen dienen. Der Herr möchte, dass wir den Hirtendienst als ein Vorrecht, als ein Privileg ansehen, nämlich seine Schafe zu weiden. Und diese Gefahr der Pflichterfüllung, die lauert nicht nur auf Älteste. Überall, wo du Hirtendienstaufgaben erledigst, stehst du in der Gefahr. Im Kinderdienst. Es kann nur noch zu einer Pflichterfüllung werden. Der allgemeine Dienst, wo auch immer, es kann dazu führen, dass es nur noch ein reines Abarbeiten ist. Und Petrus, er beschreibt hier ein Spannungsfeld in gewisser Weise. In Vers 3 sagt er, der Dienst ist euch zugewiesen, also in gewisser Weise unfreiwillig. Und dann sagt er doch, ihr sollt ihn freiwillig tun. Wie geht nun das? Ja, in 1. Timotheus sagt Paulus, selbst das Amt zu begehren soll freiwillig sein. Ja, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Gott möchte, dass du den Hirtendienst als Privileg ansiehst. Und dann heißt es, gottgemäß. Luther 84 fügt da noch hinzu und sagt, weidet die Herde Gottes, nicht gezwungen, sondern freiwillig, gottgemäß. Das heißt, der Hirtendienst, der ist abhängig von Gott. Hirten können und dürfen sich nicht neue Methoden aus den Fingern saugen oder neue Methoden, die irgendwo gerade kreuchen und fleuchen, wie sie die Herde weiden. Weil es ist Gottes Herde. Gott legt fest, wie die Herde geweidet werden soll. Es ist nicht möglich, dass man sich selbst irgendwelche Methoden ausdenkt oder erfindet. Nun mach das zu deinem Gebet. Bete für deine Hirten, für deine Ältesten, für deine geistlichen Leiter, dass sie ihren Dienst nicht gezwungen, sondern freiwillig tun mit Freude. Hebräer 13, Vers 17, das ist so ein wichtiger Vers, vielleicht behandelt ihr den noch später in der Woche in den Hauskreisen oder wo auch immer. Da erinnert der Schreiber und er sagt Folgendes. Er sagt, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Nun, warum soll man ihre Leiterschaft anerkennen? Warum soll man gehorchen? Damit sie das mit Freuden tun. Das heißt, du hast direkte Auswirkungen auf die Freude deiner Hirten. Und dann sagt er es, damit sie es mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Nun, denn das wäre nicht gut für sie. Nein, da steht, denn das wäre nicht gut für euch. Das heißt, wenn dein Hirte stöhnt, dann ist es nicht gut für dich. Sorge du dafür, dass er seinen Dienst mit Freude tut. Und es wird dir zugutekommen. Nun, wie kannst du aktiv werden, damit dein Hirte seine Freude nicht verliert? Du kannst ein Bollwerk sein, das die Freude deiner Hirten bewahrt bleibt. Das Einfachste ist, bete für sie. Und ehrlich gesagt, das ist die größte Ermutigung zu hören. Gerade in dieser Woche wieder gehört, wie die Gemeinde für uns, für Theo, für mich, für die Ältesten gebetet hat. Das ist so eine große Ermutigung, zu wissen, die Gemeinde anerkennt den Dienst, sie stärkt den Dienst, sie steht hinter dem Dienst. Eine andere Möglichkeit ist, gehorche. Ordne dich der Leitung unter. Ja, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, die größte Art und Weise, wie du Hirten Freude bereitest, ist ihre Leiterschaft anerkennen und sie anzunehmen und ihnen zu folgen. Das ist die größte Möglichkeit, wie du dazu beiträgst, dass sie ihren Dienst mit Freuden tun. Bringe deinen Hirten Dankbarkeit, Wertschätzung entgegen. Überlege, wie kannst du sie ermutigen? Überlege, wie kannst du sie verteidigen? Nun denkst du, wie? Ich soll meine Hirten verteidigen? Ja, du. Warum? Du wirst immer, vielleicht ist es dir noch nie geschehen, aber ich garantiere dir, es wird dir geschehen. Du wirst immer auf Menschen stoßen, mit denen du redest, die unzufrieden sind über die Hirten, über die Leiter. Und wenn du dann beginnst, sie zu konfrontieren, wenn sie diesbezüglich bei dir auf Granit beißen, wenn du dich ihrer üblen Nachrede nicht anschließt und sie nicht aufsaugst und sogar erwiderst, nun dann unterstützt du deine Hirten. Dann verteidigst du deine Hirten gegenüber anderen. Eine zweite Gefahr im Hirtendienst ist Profit. Petrus, er sagt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Das Wort hier bedeutet entehrenden Gewinn. Ja? Der Hirtendienst, der soll nicht ausgeführt werden mit einer Was-springt-für-mich-dabei-Heraushaltung. Das heißt, der Hirtendienst soll nicht geschehen mit, okay, was habe ich davon, wenn ich das tue? Diese Haltung, die widerspricht einem Hirtenherz zugrunde. Überall, wo Kriterien für den Hirtendienst aufgestellt und genannt werden, wird das besonders hervorgehoben. Jitro sagt zu Mose in 2. Mose 18, 21, schau dich um in dem Volk nach tüchtigen Männern, die gottesfürchtig sind, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn Feind sind. 1. Timotheus 3, Vers 3, die Kriterien für neue Älteste, sie sollen nicht geldgierig sein. Nun achtet auf die Gegenüberstellung. Ein Hirte, er soll nicht auf den eigenen Vorteil bedacht sein, sondern er soll mit Hingabe dienen, redlich, aufrichtig, von Herzen kommend. Petrus, er will, dass sich Hirten nicht auf das fokussieren, was für sie rausspringt, sondern sie sollen sich auf den Hirtendienst fokussieren. Petrus will nicht, dass Hirten ihren Job tun, weil sie dafür bezahlt werden. So beschreibt Jesus den Mietling, von dem Alex in Johannes 10 geredet hat. Ein Mietling, er tut nur, wofür er bezahlt wird und nicht, weil er überzeugt ist, sondern nur, weil es sein Job ist. Sobald sich Gefahr für Leib und Leben anbahnt, flieht er. Und Petrus sagt nicht nach schändlichem Gewinn, sondern mit Hingabe. Nun, das trifft insbesondere für Älteste zu, für angehende Älteste, aber auch für Eltern, alle, die im Hirtendienst stehen. Es muss nicht immer um Geld gehen. Auch wenn du nicht bezahlt wirst, kannst du eine Profithaltung einnehmen. Eine Erwartung, dass beim Dienst etwas für dich rausspringt, dass etwas für dich rüberkommt. Das heißt, du dienst und in gewisser Weise erwartest du eine Gegenleistung, auch wenn es nur Anerkennung ist, auch wenn es nur Wertschätzung ist oder gesehen zu werden. Und Peter sagt, nein, 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 wenn du Hirtendienst tust, wenn du dienst, dann nicht um Profit, damit für dich etwas dabei rausspringt. Nun, Frage, das ist eine heikle Frage hier. Meint Petrus, dass Älteste überhaupt nicht freigestellt oder entlohnt oder bezahlt werden sollen mit diesem Ausdruck? Sie sollen nicht nach schändlichem Gewinn streben? Nein, 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 meint er nicht. Im Gegenteil, Paulus sagt, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Was Petrus hier meint ist, dass sie ihren Hirtendienst nicht um des Profites willen tun sollen, um sich zu bereichern, um sich selbst Vorteile zu erschleichen. Die treibende Kraft zum Dienst ist die Liebe zur Herde und nicht die Liebe zum Gehalt. Seit dem ersten Jahrhundert schwebt diese Gefahr über dem Hirtendienst. Und wer von euch schon mal im Vatikan war und durch das Museum hindurchgegangen ist, der stellt fest, dass sie in die zweite Gefahr und in die dritte Gefahr so richtig reingetreten sind, nämlich die Gefahr des Geldes und die Gefahr der Macht. Alles dreht sich nur darum. Aber die Antwort, dieser Gefahr zu entkommen, ist nicht, wie manche es tun, als bettelarme Mönche in absoluter Armut zu leben. Die Antwort auf diese Gefahr ist nicht, wie manche Gemeinden das tatsächlich praktizieren, ist, die sagen, okay, wir bezahlen unsere Älteste und unsere Hirten überhaupt nicht. Nun, dann kommen sie auch nicht in Gefahr, nach schändlichem Profit zu streben. Das ist nicht die korrekte Antwort. Die Antwort ist, das umzusetzen, was die Bibel sagt. Und bevor jemand in dieses Amt eingesetzt wird, ihn abzuklopfen und zu sehen, liebt er den Profit, tut er Dinge, weil er eine Gegenleistung erwartet. Gott will, dass du den Hirtendienst mit Hingabe und Freude tust. Er will weder deine Gabe, noch deine Kräfte, noch deine Zeit, noch dich selbst, wenn du nicht freudig und willig und hingegeben dienst. Psalm 100 sagt, dient dem Herrn mit Freude. Das ist primär. Nun, die dritte Gefahr im Hirtendienst ist Macht. Petrus sagt in Vers 3, nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Älteste sind dienende Leiter und keine Tyrannen und keine Diktatoren. Herrschen bedeutet, andere zu zwingen, ihren Willen zu tun. Und Älteste leiten nicht auf diese Weise. Der Herrschergeist, der hat sich schon sehr früh in der Zeit der Apostel etabliert. Johannes, er beschreibt in seinem dritten Brief so jemanden und benennt ihn sogar und sagt Diotrephes, Und er wird beschrieben als jemand, der immer der Erste sein will. 3. Johannes 9. Dieser Mann setzt sich über die Gemeindeleitung hinweg. Er ist jemand, der immer seinen eigenen Kopf durchsetzt. Nun, natürlich hat man Angst, jemanden einzusetzen, der die Macht missbraucht. Richtig? Haben alle von uns. Und aus diesem Grund weichen Gemeinden nicht selten vom biblischen Prinzip ab und führen irgendwelche unbiblischen Methoden ein, um das Machtgleichgewicht zu halten, in Balance zu halten. Und so führt man zum Beispiel ein, kenne ich, habe ich gesehen, miterlebt, dass Älteste demokratisch gewählt werden. Sehen wir nie in der Schrift, nirgends. So führt man zum Beispiel ein, dass Älteste für eine Legislaturperiode von 4 Jahren eingesetzt werden. Nun sehen wir nirgends in der Schrift. So führt man ein, dass man Ältesten eine Opposition gegenüberstellt, die in gewisser Weise die Ältesten in Schach halten sollten, damit ein gewisses Machtgleichgewicht da ist. Und meistens sind es dann Diakone oder die ganze Gemeinde ist als Opposition da. Ist vollkommen falsch. Falsche Methoden. Die Ältesten sitzen mit im Boot, sie sind Teil der Gemeinde. Leiterschaft nimmt die Bibel sehr ernst. Gott nimmt Leiterschaft sehr ernst, weil es um seine Herde geht. Und deswegen nennt Paulus die Qualifikationen für Älteste in seinen Briefen. Und der Schwerpunkt ist nicht auf Fähigkeiten, sondern der Schwerpunkt wird auf den Charakter gelegt. Deswegen weist Paulus den jungen Timotheus an und sagt, lege niemanden zu schnell ein, setz niemanden zu schnell in das Amt ein, sondern prüfe ihn, gib Zeit, damit er sich bewährt und man die Merkmale sieht. Weil wenn du ihn einsetzt, dann hast du einen Salat. Und einige dieser Merkmale sind, die sehr wichtig sind, er ist nicht streitsüchtig, 1. Timotheus 3,3. Titus 1,7, nicht eigenmächtig. Ach, wenn jemand da ist, der immer seinen eigenen Kopf durchsetzt, dann ist er nicht geeignet, als Hirte zu fungieren, weil dann missbraucht er seine Position. Würden Gemeinden das beherzigen, dann würde es viele Probleme von heute nicht geben. Und Petrus sagt, nicht herrschend, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. In Matthäus 20, Vers 25, da finden wir genau diese Begebenheit. Jesus, er rief seine Jünger zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken, dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen, in anderen Worten ich, der gute Hirte, nicht gekommen bin, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Oh, Petrus erinnert sich so gut an diese Begebenheit, vielleicht sogar als er diesen Text hier niederschrieb. Petrus, er wusste, als Jesus dies lehrt, haben wir gerade diskutiert, wer zur Rechten und wer zur Linken ist. Und Petrus wollte eine Machtposition innehaben. Und die Chancen für ihn standen nicht schlecht, dass er die bekommt. Aber wisst ihr, Petrus, er hat gelernt. Er hat sich geändert. Und wir sehen im ganzen Abschnitt, da schreibt er nicht als Diktator, sondern er schreibt als ein Mitältester. Er schreibt nicht als ein Apostel und befiehlt, sondern er sagt, ich ermahne euch, ich ermutige euch. Er gebietet nicht wie ein Herrscher, sondern er schreibt wie ein Mitältester. Herrschen bedeutet, den anderen dahin zu bringen, dass er meinen Willen tut. Nun, das kann manchmal durch Macht sein, es kann durch Manipulieren sein, auch wenn man nicht so mächtig ist. Aber ein Hirte zwingt die Schafe nicht, seinen Willen zu tun, sondern er ermutigt, den Willen Gottes zu folgen. Weil die Herde gehört nicht ihm, er ist nur ein Unterhirte. Die Herde ist Gottes Herde, die Herde ist ihm nur anvertraut. In unserer Zeit müssen wir manchmal sehr sorgfältig mit dem Begriff Machtmissbrauch umgehen. Ja, er wird so schnell irgendwo hineingeworfen und unsere weichgekochte Gesellschaft, die bezeichnet es schon als Machtmissbrauch, wenn dir jemand etwas sagt, was dir nicht passt. Und nein, das ist kein Machtmissbrauch. Einen Irrlehrer zurechtzuweisen, ist kein Machtmissbrauch. Gott hat die Ältesten dafür eingesetzt. Wenn deine Ältesten dich anhalten, dich ermutigen und ermahnen, Christus nachzufolgen, dann ist es kein Machtmissbrauch. Wenn deine Ältesten nicht alle Dienste starten, die du dir wünschst und alle Wünsche ablesen von deinen Lippen, ist es auch kein Machtmissbrauch. Es ist auch kein Herrschen, wenn dich dein Ältester bittet, etwas zu tun oder einen Dienst zu übernehmen. Vielleicht weiß er gar nicht, dass du gerade vollkommen überarbeitet bist, krank bist, ausgelaugt bist. Ein schönes Beispiel finden wir bei Jakob. Ich hatte ihn schon eingangs erwähnt. Jakob war leider ein besserer Hirte seiner Schafe wie seiner Familie. Und als Jakob von Laban zurückkehrt nach Kanaan, nun, ihr erinnert euch, er hatte ganz viele Herden. Und einen Teil gab er seinem Bruder Esau, der dann auf ihn zukam. Und sein Zwillingsbruder Esau, er kommt ihm entgegen und sagt, Jakob, bin so froh, dass du da bist. Ja, eigentlich wollten sie sich umbringen oder Esau ihn. Und es konnte geklärt werden. Und er sagt, komm, ich bleib hier und ich begleite dich zurück nach Kanaan. Und dann sagt Jakob, und ich fand es sehr interessant, er sagt, nein, weißt du, nicht so schnell. Ich habe Schafe mit dabei. Die Schafe, die können nicht so schnell. Und er sagt, wenn sie einen einzigen Tag übertrieben würden, also wenn ich sie einen Tag zu schnell antreibe, dann würde mir die ganze Herde sterben. Oh, so ein gutes Beispiel für jemanden, der sich gut mit Herden, aber leider nicht so gut mit seiner Familienherde auskennt. Ein guter Hirte, er will seine Schafe nicht antreiben, bis sie vollkommen erschöpft, völlig ausgelaugt sind und die Grätsche machen. Wir nicht als Älteste, keiner der Bereichsleiter. Wenn du dich so fühlst, manchmal, es kann manchmal sein, dass jemand sich so fühlt, dann rede mit deinen Herden. Vielleicht sind sie sich gar nicht bewusst, wie überarbeitet du bist. Kein Hirte ist perfekt. Das Ältestenteam macht immer Fehler. Aber demütige Hirten, sie werden nicht wie ein Feldwebel Befehle erteilen. Es gab den bekannten Sechstagekrieg im Juni 1967 in Israel. Und es war ein Vier-Fronten-Krieg. Sie kämpften oben im Norden, sie kämpften in Syrien, am Gazastreifen, sogar bis Sinai-Halbinsel. Und es war aber eigentlich ein aussichtsloser Krieg und doch hat Israel gewonnen. Und in sehr kurzer Zeit einen vollständigen Sieg über die Feinde errungen. Und ausländische Militärexperten, die haben mit großer Anerkennung das bewundert. Und ein Historiker, ein israelischer Historiker, Nadav Safran, er nennt einen der entscheidenden Faktoren für die Schlagkraft der israelischen Streitkräfte. Und zwar schreibt er, was maßgeblich mit beteiligt war, dass sie so schnell einen Sieg errungen haben, war der Befehl eines israelischen Offiziers lautete nicht, los, vorwärts, sondern er lautete, mir nach, was einen großen Unterschied ergibt. Gleichzeitig, sagt er, war prozentual, sie haben gewonnen, sehr schnell, gleichzeitig war prozentual die gefallenen Offiziere auf der israelischen Seite doppelt so hoch wie bei allen anderen, besonders bei den Ägyptern. Hirten leiten durch Vorbild. Und dann sagt Petrus hier über das Zugewiesene. Hirten haben weder die Verantwortung selbst gewählt, ja, sie wurde ihnen anvertraut. Sie haben sich die Menschen nicht ausgesucht, für die sie verantwortlich sind, sondern Gott hat sie zugeteilt. Und häufig kannst du dir die Mannschaft auch nicht aussuchen, unter der du dienst, mit denen du dienst. Du kannst dir nicht die Kinder aussuchen, die Gott dir schenkt. Du kannst dir nicht in der Gemeinde die Leute aussuchen, mit denen du Seite an Seite dienst. In der Kinderstunde kannst du dir nicht die Kinder aussuchen, die du gerne hättest, sondern du bist ein Hirte, manchmal auch für beißende und streunende Schafe. Aber die Gefahr, tyrannisch zu herrschen, lauert nicht nur für Älteste, sondern auch wenn du Kinder zu Hause hast und du anderen Dienst übernimmst. Wie schnell sind wir manchmal dabei, Kinder anzukläffen wie ein Hund? Du kannst dich zu Hause deine Herde übervorteilen. Du kannst Vorschriften, Erwartungen aufstellen und sie erschöpfen, sie auslaugen und dass sie zugrunde gehen. Ein guter Hirte leitet durch Vorbild. J.C. Ryle, er sagt dies zu Eltern, aber es ist zutreffend für alle, die in Jüngerschaftsbeziehungen sind, jeden Mitarbeiter, alle Sonntagsschullehrer, alle Ältesten. Er sagt, Kindern eine gute Unterweisung und ein schlechtes Beispiel zu geben, ist nichts anderes, als ihnen mit dem Kopf zu winken, um ihnen den Weg zum Himmel zu zeigen, während wir sie an die Hand nehmen und sie auf den Weg der Hölle führen. Oh, wie zutreffend. Eine gute Unterweisung mit einem schlechten Beispiel. Nun kommen wir zum letzten Punkt, zu Vers 4. Und da sehen wir uns zwei Freuden eines Hirten an. In Vers 4, da schreibt Petrus, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unvergänglichen Ehrenkranz empfangen. Nun, in diesen Versen schreibt Petrus zwei Freuden eines Hirten. Die erste Freude ist der Oberhirte. Christus ist unser Oberhirte. Nun, schaut, Petrus sagt nicht, wenn der Herr erscheint, dann werdet ihr gekrönt, sondern er sagt, wenn der Oberhirte, das ist ein Begriff, der sonst nicht vorkommt. Er will den Fokus darauf legen, dass Christus der Oberhirte ist. In anderen Worten, alle Unterhirten sind nicht die letzte Instanz. Ach, wie tröstlich, was für eine große Freude. Wenn du ein Unterhirte bist, wo auch immer, dann hör gut zu, trotz aller Schwächen, trotz aller Mängel, trotz aller Fehler, kommt Gott mit seinen Schafen zum Ziel, weil er der Oberhirte ist. Wir müssen nur treu sein. Auch wenn dir manchmal die Kraft ausgeht und die Zeit ausgeht und die Weisheit geht dir aus und du am Ende bist, dem Oberhirten geht nie die Macht und die Weisheit und die Möglichkeiten aus. Die gute Nachricht ist, wir sind nicht die letzte Instanz. Die gute Nachricht ist, dass auch Unterhirten einen Oberhirten haben. Wenn du Hirtendienst tust, dann kann es sehr aufreibend sein, so wie Jakob sich fühlt in diesen 20 Jahren. Ja, des Tages stach ihn die Sonne und des Nachts konnte er nicht schlafen. Die beste Nachricht ist, auch als Unterhirte hast du einen Hirten, der sich um dich kümmert, einen Oberhirten. Du bist nicht allein. Du bist nicht auf dich alleine gestellt. Jeder Hirte hat einen Oberhirten. Jeder Leiter ist selbst ein Nachfolger. Jeder Hirte ist selbst ein Schaf. Jeder Lehrer ist selbst ein Schüler. Das ist die letzte Instanz. Unser Oberhirte hat die letzte Instanz. Auch als Eltern musst du dir immer wieder bewusst sein, dass du nur ein Unterhirte bist. Du erziehst deine Kinder für Christus. Das sind nicht deine Kinder. Wenn du einen Dienstbereich leitest, bist du nur ein Unterhirte. Die Schafe gehören nicht dir. Du bist nur ein Verwalter. Die zweite Freude nennt Petrus hier, das ist der unverwelkliche Ehrenkranz der Herrlichkeit. Wörtlich heißt es hier der Siegeskranz der Herrlichkeit. Ja, es ist dasselbe Wort Doxa wie in Vers 1, wo Petrus es schon erwähnt. Nun, Petrus, er hat nicht einfach nur eine Krone vor Augen und sagt, okay, freu dich auf eine Krone. Und du denkst bei dir selbst, ach, okay, also eigentlich freue ich mich nicht wirklich auf eine Krone. Und Petrus, er will dich auch nicht anspornen und dir sagen, du kriegst zwei Edelsteine mehr in die Krone. Nein, das spornt dich auch nicht an. Nein, nein, nein. Petrus hat etwas Bestimmtes hier vor Augen. Eigentlich, wovon er spricht, ist, er hat einen Siegeskranz vor Augen. Bei den griechischen Wettkämpfen wurde der Sieger am Schluss mit einem Siegeskranz gekrönt. Das war so ein Lorbeerkranz, der gebunden wurde. Ja, vielleicht habt ihr das schon mal so gesehen in Ben-Hur oder in anderen Filmen, die manchmal so von Wettkämpfen berichten. Ja, der Gewinner, der dann schlussendlich gewonnen hat, der erhält diesen Siegeskranz. Petrus hat diesen Moment vor Augen. Die Schlacht ist geschlagen. Die Ziellinie ist erreicht. Und du gehst die Stufen zu der Tribüne empor und bekommst von dem höchsten Amtsträger, wer auch immer es war, normalerweise der Kaiser, wenn er gegenwärtig war, den Ehrenkranz auf den Kopf überreicht. Ähnlich ist es vielleicht, wenn ihr bei einem Fußball-Weltmeisterschaft die Siegerehrung gesehen habt. Irgendwie ist es schon immer ein besonderer Moment, der unter die Haut geht. Die Siegerehrung auf der Tribüne. Es kommt gar nicht so sehr auf den Wert der Medaille an. Es ist Gold, es ist nicht Gold, wie viel ist sie wert, sondern das Turnier ist beendet. Unzählige Stunden an Training, an Kampf, an Zittern und Bibbern und sich ins Finale hineinretten sind beendet. Alle Anstrengung ist dahin. Erinnert ihr euch an so einen Moment? Beim EBC ist jede Absolvierung so ein Moment. Die Schlacht ist geschlagen, die Ziellinie ist überreicht. Das Dokument wird übergeben, du hast absolviert. Diese Szene hat Petrus vor Augen. Wir laufen und kämpfen, weil wir schlussendlich bei dem höchsten Amtsträger ankommen und hören wollen, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Das ist die Siegerehrung der Herrlichkeit, auf die wir warten, auf die wir zulaufen, die uns antreibt, dann haben wir die himmlische Ziellinie erreicht. dann ist die letzte Schlacht geschlagen. Dasselbe Prinzip schreibt der Schreiber in Hebräer 13, wo er sagt, dass du als Schaf dem Oberhirten Freude machst. Und hier wollen wir hören, geh ein zu deines Herrn Freude. Die Herrlichkeit spornt uns an. Die Herrlichkeit ist unsere Freude. Die Herrlichkeit ist unsere Motivation. Nicht die Herde ist unsere Krone, sondern die Herde ist unser Arbeitsplatz. Und Petrus erinnert uns und sagt, die Siegerehrung kommt, wenn der Oberhirte erscheint. Und manchmal wollen wir schon während dem Rennen die Siegerehrung, aber wir wissen alle, das ist nicht gebührend. Die Siegerehrung steht am Ende an. Sie wird nicht vorzeitig ausgegeben. Wir werden nicht vorzeitig gekrönt. Diesen Siegeskranz bekommst du auch nicht von der Herde, sondern du bekommst ihn vom Oberhirten verliehen. Erwarte den Dank und die Anerkennung von ihm. Erwarte die Belohnung nicht während dem Rennen, aber verliere nie das Ziel aus den Augen, während du läufst. Das soll unsere Motivation sein, das soll unser Ansporn sein. Keine Last, keine Mühe, keine bissigen Schafe, keine mühsamen Stunden sollen uns die Freude der Herrlichkeit rauben. Und vielleicht denkst du, eigentlich will ich nur oben ankommen am Ziel. Und genau das ist es. Genau darum geht es. Es geht darum, die himmlische Ziellinie zu überqueren, aber sie liegt noch bevor. Unser Lauf, der ist jetzt noch nicht zu Ende. An unserer Ziellinie werden wir hören, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Das ist der Moment, an dem der Oberhirte aufstand, um seinem Unterhirten Stephanus den unvergänglichen Siegeskranz zu überreichen, der im Begriff war, die Ziellinie zu überschreiten. Stephanus ist im Gebet und er sieht den Himmel offen und er sieht, Christus steht bereit, den Siegeskranz zu überreichen. Das ist der Moment, auf den wir hinlaufen, den wir erwarten. Das ist der Augenblick, von dem Paulus spricht in 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Und dann sagt er, die der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag mir zuerkennen wird, nicht nur mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. In anderen Worten sagt Paulus, der Herr hat meinen Siegeskranz schon in der Hand. Ich bin kurz vor der Ziellinie. Der Herr steht schon da zur Krönung. Aber noch liegt diese Zeit vor uns. Noch liegt die Ziellinie vor uns. Wir werden noch nicht jetzt gekrönt. Wir erwarten, aber sie spornt uns an. Die Herrlichkeit wartet auf alle, die Christus treu dienen. Und dieser Tag, auf den wir zueilen, den wir erwarten, er soll Hirten anspornen, ihren Dienst freiwillig zu tun, mit Hingabe zu tun, als Vorbilder zu tun. Dieser Tag, er soll dich anspornen, dein Leben dem Herrn zu geben. Wenn du es noch nicht getan hast, wenn du noch nicht zu seiner Herde gehörst, dann tue Buße, kapituliere. Komm unter die Leitung des guten Hirten. Dieser Tag, den wir erwarten, er soll dich anspornen, als Christ zu leben, zu dienen und zu geben. Zu opfern, mit Fleiß, mit Ausdauer, mit Hoffnung und Freude. Dieser Tag soll dich anspornen, deine Geschwister, oder man könnte auch sagen, deine Mitschafe, zu lieben und dich deinen Hirten unterzuordnen. Unser Oberhirte wird bald kommen. Frage es, bist du seinem Wort treu? Lass uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du unser Oberhirte bist, der auch diese Zeilen niedergeschrieben hat durch Petrus an die Ältesten der Gemeinde, an die Leiter der Gemeinde, um sie anzuspornen, um ihnen neu bewusst zu machen, was angesichts der Zeit, der Bedrängnis, die kommt, was ihre Aufgabe ist, wo die Gefahren sind, aber auch wo die Zuversicht, die Hoffnung, die Freude und die Motivation ist. Herr, wir danken dir für die Zuversicht, die wir haben, die uns die Hoffnung gibt. Aber wir haben diese Ziellinie noch nicht erreicht und wollen in diesem Rennen mit Hingabe laufen. Herr, wir wollen freiwillig laufen. Wir wollen als Vorbilder der Herde dienen. Herr, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, der im Hirtendienst ist, wo auch immer, ob es in der Familie zu Hause ist, ob es in der Gemeinde ist, in Bereichen oder an anderen Dingen, wo Leitung ausgeübt wird, dass wir diese Prinzipien des guten Hirten lernen, dass wir von dir lernen, dass wir zu guten Unterhirten werden. Herr, wir beten darum, dass du dein Wort gebrauchst, uns zu ermutigen, uns anzuspornen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass dort, wo wir Schafe sind, dass wir uns bereitwillig der Leitung der Hirten unterordnen, insbesondere der Leitung unseres Oberhirten, indem wir dazu sorgen, dass es ihm Freude bereitet, weil wir am Ende hören wollen, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Wir geben dir die Ehre, Herr. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.